NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Andreas Flocken. Willkommen, meine Damen und Herren. Und das sind einige unserer Themen. PID-Entscheidung des Bundestages. Gentests bei Embryonen in bestimmten Fällen zulässig. Hierzu auch der Kommentar. Streit um Stuttgart 21. Durchsuchung bei Gegnern des Bahnprojekts. Mitten in der Schuldenkrise. Europäische Zentralbank erhöht Leitzins. Und Abhörskandal in Großbritannien. Boulevardzeitung News of the World wird eingestellt. Sollen Gentests an Embryonen erlaubt werden, um frühzeitig schwere Erkrankungen erkennen zu können? Oder wäre das ein gefährlicher Dammbruch? Über die sogenannte PID wird seit langem heftig debattiert und gestritten, und zwar über die Parteigrenzen hinweg. Heute ging der Streit zu Ende, zumindest im Bundestag. Drei Entwürfe standen zur Abstimmung. Und die Mehrheit bekam der Antrag, der die begrenzten Gentests erlaubt. Zuvor hatten Befürworter und Gegner der PID noch einmal ihre Positionen deutlich gemacht. Aus Berlin meldet sich Volker Schaffranke.
Eine Debatte im Deutschen Bundestag, die emotional, ohne Polemik und an der Sache orientiert geführt wurde, das gibt es nicht so oft in Berlin. Die einzelnen Antragsteller versuchten, ihre Position noch einmal darzustellen. Denn über 170 Abgeordnete hatten sich noch nicht entschieden. Eine ungewöhnlich hohe Zahl angesichts der Frage, wie weit darf man gehen, um sich den Kinderwunsch zu erfüllen. Peter Hinze, evangelischer Pfarrer und CDU-Politiker, konnte sich als Initiator mit seinem Antrag zur begrenzten Zulassung der PID letztlich durchsetzen.
Was sagen wir einer Frau, die erleben musste, wie ihr erstes Kind blind, taub und starr wird und dann in ihren Armen qualvoll erstickt und die jetzt Angst davor hat, dass sie das noch einmal miterleben muss?
Die Tragweite der Entscheidung für oder gegen PID war damit festgelegt. Kein Gegner dieses Antrages wollte die beschriebene Situation einer Frau beschönigen. Doch reicht das aus, um einer begrenzten Zulassung von Gentests an Embryonen zuzustimmen? Nicht für den im Rollstuhl sitzenden Ilja Seifert von den Linken.
Ich verstehe jeden Kinderwunsch, aber es gibt kein Recht auf ein Kind. Und erst recht keins auf ein makelloses Kind.
Und auch nicht für Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse.
PID verhindert möglicherweise in einzelnen Fällen Leid, aber sie verhindert in jedem Fall das Lebensrecht von gezeugtem menschlichen Leben. Wir sollten das nicht tun.
Wie will man mit einem Ja zur PID verhindern, dass aus einem Kinderwunsch bald auch Wunschkinder mit speziell geplanten Eigenschaften werden? Ein Erklärungsversuch der FDP-Politikerin Ulrike Flach.
Die Zulassung der PID wäre kein Dammbruch, denn es geht um wenige hundert Fälle im Jahr.
Die SPD-Politikerin Andrea Nahles widerspricht, vehement und voller Emotionen.
Der Dammbruch ist schlichtweg, dass ein Embryo nicht aus sich selbst heraus geboren wird, sondern vorher eine genetische Qualitätskontrolle durchlaufen muss. Und das ist der Dammbruch. Und es ist mir völlig egal, wie viele Fälle das sind.
Am Ende einer vierstündigen Debatte stellte Sozialministerin Ursula von der Leyen als Befürworterin einer begrenzten Zulassung der PID die wichtigste Frage.
Auf wessen Schultern lastet am Ende die Verantwortung?
Auf den Schultern der Paare, die sich für einen Gentest an Embryonen entscheiden. Und dies nun auch in Deutschland legal und mit strengen Auflagen.
Zur PID-Entscheidung des Bundestages nun auch der Kommentar. Er kommt aus Berlin von Peter Mücke.
Bei Entscheidungen wie dieser wird gerne das Klischee einer Sternstunde des Parlaments bemüht. Wenn die Abgeordneten über alle Parteigrenzen hinweg auf hohem Niveau eine ethisch-moralische Debatte führen, um eine persönliche Entscheidung ringen und sich nicht der Fraktionsdisziplin unterwerfen. Insofern war es vielleicht eine Sternstunde. Es könnte aber auch gut sein, dass man die heutige Entscheidung einmal als Sündenfall betrachten wird. Die Präimplantationsdiagnostik wird also auch in Deutschland offiziell erlaubt. Künftig dürfen Eltern nach einer künstlichen Befruchtung untersuchen lassen, ob ein Embryo eine schwere Krankheit in sich trägt. Wenn ja, wird der Embryo nicht in den Mutterleib eingepflanzt, sondern vernichtet. Es wird also selektiert, entschieden, ob ein Embryo ein Recht auf Weiterleben hat oder nicht. Das ist ein Paradigmenwechsel, dessen Ausmaße man bislang nur erahnen kann. Das Argument, bei der PID wird im Reagenzglas nur das gemacht, was bei der Pränataldiagnostik im Mutterleib längst gang und gäbe ist, ist so nicht richtig. Bei einer Schwangerschaft geht es um die Abwägung des Lebensrechts des Ungeborenen mit dem Recht der werdenden Mutter auf physische und psychische Unversehrtheit. Das ist etwas grundlegend anderes als die Selektion eines möglichst gesunden Embryos in der Petrischale. Die PID hat enge Grenzen, argumentieren die Befürworter. Doch in Wahrheit hat der Gesetzgeber gar keine Grenzen festgelegt. Viele Fragen sind offen. Welche Krankheit eines werdenden Kindes ist so schlimm, dass sie den Eltern nicht zugemutet werden kann? Das Gesetz legt sich nicht fest und verweist auf eine Ethikkommission, die jeden Einzelfall entscheiden soll. Aber wer wird in dieser Kommission sitzen? Was passiert mit den überzähligen Embryonen? Denn für eine PID müssen 8 Embryonen hergestellt werden. Die Abgeordneten hätten gut daran getan, die Entscheidung noch einmal zu vertagen. Diese offenen Fragen zu klären, statt die Tür zu PID aufzustoßen, wenn auch nur einen Spalt weit. Schließen kann man sie jetzt nicht mehr. Und die Erfahrung lehrt, dass die Tür im Laufe der Zeit immer weiter aufgehen wird. In Großbritannien ist schon vor 2,5 Jahren das erste Kind zur Welt gekommen, bei dem mittels PID ein Gen ausgeschlossen wurde, das für Brustkrebs verantwortlich gemacht wird. Ist also schon eine mögliche Krebserkrankung im späteren Leben ein Grund, einen Embryo zu vernichten? Oder zieht man die Grenzen bei der Lebenserwartung einer Krankheit? 1 Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre? Und was, wenn in der Zwischenzeit eine Möglichkeit gefunden wurde, diese Krankheit zu heilen? Heute bleiben mehr Fragen als Antworten und die Befürchtung, dass endgültig ein Prozess im Gang ist, hin zu der Vorstellung, dass man als Paar das Recht hat auf ein gesundes, perfektes Kind. Eine gefährliche Vorstellung.
Peter Mücke kommentierte. Wie ist die politische Stimmung in Deutschland? Das Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP hat die Bürger befragt für den ARD Deutschland-Trend. Die wichtigsten Ergebnisse für den Monat Juli hat Jörg Schönenborn zusammengefasst.
Die Entscheidung des Bundestages zur sogenannten PID trifft auf breite Zustimmung. Im aktuellen Deutschlandtrend befürworten 77%, dass künstlich gezeugte Embryos in bestimmten Fällen auf Erbkrankheiten untersucht werden können. Nur 19% sind für ein generelles Verbot. Sehr viel geringer fällt die Zustimmung bei einem anderen Beschluss dieser Woche aus, den von Schwarz-Gelb angekündigten Steuersenkungen. Ganz allgemein gefragt sprechen sich 48% für und 49% gegen Steuersenkungen aus. Aber wenn es um die Alternative geht, entweder Steuern zu senken oder weniger neue Schulden zu machen, dann entscheiden sich 70% für weniger Schulden und nur 24% für weniger Steuern. In der Sonntagsfrage fällt die Union auf 32% zurück, der bisher niedrigste Wert in diesem Jahr. Die SPD steht bei 26, die Grünen bei 23%. Die Linke kommt auf 8 und die FDP wie im Vormonat auf 5%. Alle Zahlen aus dem Deutschlandtrend wie immer in den Tagesthemen.
Für so manchen ist das sogenannte CCS-Verfahren ein Beitrag zum Klimaschutz. Damit ist die unterirdische Speicherung von Kohlendioxid gemeint. Das Verfahren soll bis 2017 erprobt werden. Der Bundestag hat hierfür heute den Weg freigemacht. Doch das Verfahren ist umstritten und das Gesetz enthält eine Klausel, nach der die Länder bestimmte Gebiete ausschließen können. Aus Berlin meldet sich Arne Meyer.
Aus den Augen und damit erst einmal aus dem Sinn. Dieses Prinzip liegt, salopp formuliert, der CCS-Technologie zugrunde. Sie soll dabei helfen, ein ehrgeiziges Ziel zu erreichen. Bis 2050 will die EU die Industrieländer dazu bringen, den CO2-Ausstoß um 80-95% im Vergleich zum Jahr 1990 zu reduzieren. Unterirdische Speicher dieser Art können nun bundesweit erprobt werden. Den dafür nötigen Rechtsrahmen hat der Bundestag mit den Stimmen der schwarz-gelben Koalition beschlossen. Einfach sei das Thema nicht, gab Jens Köppen von der CDU zu. Allerdings sei die Debatte darüber inzwischen ideologisch kontaminiert.
Sie ist mit Unwissenheit gespickt und vor allen Dingen auch Wissenschaft und Forschung werden ignoriert, obwohl es noch gar nicht erprobt ist, obwohl es noch keine Großanlagen gibt. Meine Damen und Herren, da ist sie wieder, die German Angst und die German Dagegengesellschaft. Und da sollten wir dagegen steuern, meine Damen und Herren.
Köppen kommt aus Brandenburg, dem bisher einzigen Bundesland, in dem in Sachen CCS-Speicherung halbwegs Flöcke eingeschlagen worden sind. Bis 2015 soll dort eine Demonstrationsanlage entstehen, errichtet vom Energiekonzern Vattenfall. Köppen stellte sich verbal hinter das Projekt, sorgte allerdings vor allem bei den Oppositionsfraktionen für Verwirrung, denn er stellte in seiner Rede gleichzeitig die sogenannte Länderklausel in Frage. Eine Möglichkeit also für die Bundesländer, selber zu entscheiden, ob es bei ihnen die CCS-Technologie geben soll.
Aber es ist ein Märchen, dass die Länderklausel ein Vetorecht ist. Die Demonstration ist möglich und sie ist in allen Ländern möglich.
Trotzdem haben bereits zum Beispiel Schleswig-Holstein und Niedersachsen angekündigt, auf die Technik verzichten zu wollen. Ministerpräsident David McAllister etwa hatte kürzlich mitgeteilt, Zitat, die Landesregierung beabsichtigt, keine entsprechenden Erprobungsgebiete in Niedersachsen auszuweisen. Unter anderem diese Tatsache sorgte dafür, dass Matthias Mirsch von der SPD Köppen angriff.
Während Herr Köppen sagt, das Ganze wird hier zu einem guten Ende geführt, ja, möglicherweise ist es tatsächlich das Ende dieser Technologie, erklären die Ministerpräsidenten der CDU, diese Technologie sei eine Sackgasse und sie kommt in den Ländern nicht an. Herr Köppen, größeren Widerspruch können Sie gar nicht machen.
Und Mirsch präzisierte, wie soll man den Menschen draußen erklären, dass der Bund die CCS-Technik zulassen und erproben will, während viele Ministerpräsidenten Sicherheitsbedenken haben. Auch Eva Bulling-Schröter von der Linksfraktion sprach sich in der gut 30-minütigen Debatte gegen den Gesetzentwurf der Bundesregierung aus.
Denn CCS ist ein gefährlicher und teurer Irrweg.
Weil niemand voraussagen könne, ob eine solche unterirdische CO2-Speicherung langfristig sicher sei. Kritisch auch die Grünen. Oliver Krischer bemängelte den Grundsatz dieser Technologie. Was unter der Erde landet, ist nicht für immer weg. Deswegen sein Appell an die Bundesregierung.
Tun Sie diesen Gesetzentwurf in die Tonne. Er bringt CCS nicht weiter, er löst das Problem nicht, er schürt nur weitere Konflikte.
Allerdings erfüllte sich sein Wunsch mit der Tonne nicht.
Partikelfilter sind bisher nur für Autos mit Dieselmotoren vorgeschrieben. Umweltschützer fordern jetzt, dass vergleichbare Grenzwerte auch für Benziner eingeführt werden. Warum, das weiß Katharina Buss.
Ab dem 1. September gilt bei Dieselfahrzeugen ein neuer Grenzwert für die Anzahl von Feinstaubpartikeln im Abgas. Die Einführung dieses EU-Standards ist auch ein Erfolg der Umweltverbände. Seit Jahren haben sie sich für den Einsatz von Partikelfiltern bei Autos mit Dieselmotoren stark gemacht. Doch so richtig zufriedenstellend ist die künftige Emissionsregelung immer noch nicht, findet Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Denn sie gilt nicht für Autos mit Benzinmotor.
Wir laufen jetzt auf eine Situation hinaus, dass wir bei Diesel unsere Hausaufgaben gemacht haben, dass tatsächlich Partikel reduziert werden, aber bei Ottomotoren uns dieses Problem erscheint, wenn nicht gehandelt wird.
Im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe hat der ADAC die Anzahl von Feinstaubpartikeln im Abgas von Benzinern mit Direkteinspritzung gemessen. Das Ergebnis? Der Ausstoß von Partikeln liegt bei den modernen Benzinfahrzeugen weit über den gesetzlichen Vorgaben, die nun für Dieselmotoren gelten. Diese hohe Emission von Feinstaubteilchen kann für den Menschen gravierende gesundheitliche Folgen haben, so Jürgen Resch.
Das eine sind Atemwegserkrankungen, das zweite Kreislauferkrankungen, also Herzschädigungen und mittlerweile auch erwiesen sind Krebserkrankungen.
Die Lösung? Für die Umweltverbände liegt sie nah. Dieselben Grenzwerte, die für Dieselabgase beschlossen worden sind, müssen künftig auch für Benziner gelten. Der einzige Weg, um die Emissionsstandards einzuhalten, führt über den Partikelfilter. Die Kosten eines solchen Filters sind bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren vergleichsweise gering. Etwa 100 Euro Mehrkosten würden auf die Automobilhersteller pro Wagen zukommen. Gerd Lotz-Siepen, Sprecher des Verkehrsclubs Deutschland.
Das ist dann wirklich ein Peanuts-Betrag. Wenn man das vergleicht mit irgendwelchen Alufelgen, ist es geradezu lächerlich. Plus minus 100 Euro für eine Technik, die wirklich gesundheitsfördernd ist, da sparen zu wollen.
Bei der Durchsetzung der Partikelgrenzwerte hofft der Verkehrsclub Deutschland auf ein kooperatives Verhalten der Bundesregierung und der Automobilindustrie. Allerdings wecken die 8 Jahre, in denen sich die Verbände um Emissionsregelungen für Dieselmotoren bemüht haben, keine guten Erinnerungen.
Da hatten wir es mit einer unheiligen Allianz der Autoindustrie mit der Bundesregierung zu tun. Die haben da wirklich über Bande gespielt und lange Zeit verhindert, dass wir zu einer Lösung kamen, die die Gesundheit der Menschen schützt, statt die Bequemlichkeit der Autoindustrie.
Die EU-Kommission diskutiert derzeit die Festlegung neuer Grenzwerte für die Partikelanzahl im Abgas von Benzinern. Ab dem Jahr 2014 werden diese dann europaweit gelten.
Auch nach dem Regierungswechsel in Baden-Württemberg ist ein Ende des Streits um das Bahnprojekt Stuttgart 21 nicht in Sicht. Der Schlichter Heiner Geißler wollte heute mit den Konfliktparteien über den Termin für die öffentliche Vorstellung der Ergebnisse des sogenannten Stresstests beraten. Zuvor hatte die Polizei mehrere Büros und Privaträume von Gegnern des Bahnprojektes durchsucht. Einzelheiten aus Stuttgart von Stefan Klotz.
10 Polizisten und 2 Staatsanwälte haben von morgens bis in den Vormittag hinein ein Büro und eine Wohnung durchsucht. Es handelte sich dabei um das Büro der Stuttgart 21-Gegner von der sogenannten Initiative der Parkschützer und die Wohnung von deren Sprecher Matthias von Hermann. Die Ermittler suchten laut Staatsanwaltschaft Beweise für die Ermittlungen im Zusammenhang mit den Angriffen auf einen Zivilbeamten vor gut 3 Wochen. Damals hatten Demonstranten eine Baustelle für Stuttgart 21 gestürmt und laut Polizei einen Zivilbeamten schwer verletzt. Die Parkschützer hatten auf einer Pressekonferenz Videoaufnahmen gezeigt und versucht, die Vorwürfe zu entkräften. Dieses Material wollten die Ermittler sichern, sagt Claudia Kraut von der Staatsanwaltschaft Stuttgart.
Zeugen, die dieses Material haben, sind nach dem Gesetz verpflichtet, dies herauszugeben. Aus diesem Grund wurde dann auch wohl zunächst von den Parkschützern zugesagt, dass das Material an uns herausgegeben wird, was aber später dann verweigert wurde.
Zurzeit sitzt ein 49-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft wegen des Angriffs auf den Polizisten. Der Verdächtige habe ausgesagt, die Bilder würden ihn entlasten. Deshalb sei man verpflichtet, das Material der Parkschützer zu sichten, sagt Staatsanwältin Kraut. In Absprache mit den Stuttgart 21-Gegnern wollte man an das Material gelangen.
Eine Person ist angerufen worden und man wollte einen Termin zur Vernehmung vereinbaren. Ohne schriftliche Vorladung. Eine andere Person ist schriftlich vorgeladen worden. Beide sind nicht erschienen.
Das bestätigt Matthias von Hamann, Sprecher der Parkschützer. Er hat die Vorladung der Polizei bekommen.
Zu polizeilichen Vorladungen muss man erstens grundsätzlich nicht hingehen und zweitens habe ich überhaupt keinen Grund genannt bekommen, warum sie mich überhaupt sehen wollen. Das heißt, wenn die mir gesagt hätten, sie wollen das Videomaterial haben, dann hätte ich gesagt, bitte gehen Sie auf YouTube, laden Sie es runter, dort steht's.
Das Beweismaterial aus dem Internet herunterladen, das sei nicht möglich, sagt Staatsanwältin Claudia Kraut.
Ich gehe davon aus, dass unter anderem auch die Namen der Zeugen nicht öffentlich zugänglich waren. Des Weiteren brauchen wir die Originalunterlagen.
Trotzdem versteht Matthias von Hamann die Durchsuchungen nicht. Er widerspricht der Staatsanwältin, er sei sehr wohl bereit gewesen, die Videoaufnahmen herauszugeben. Im Laufe der Durchsuchungen hat von Hamann das auch getan. Die Staatsanwälte hätten ihm einfach nur nicht genug Zeit gelassen. Auch bei den Stuttgart 21-Gegnern vor den Büroräumen stößt die Hausdurchsuchung auf Unverständnis.
Wir sind alle etwas verwundert, weil diese YouTube-Videos, die sind für jeden zugänglich im Internet. Und warum die jetzt gerade im Parkschützerbüro danach suchen, das verstehen wir alle nicht.
Es gibt keinen Grund, hier ein Parkschützerbüro zu durchsuchen. Aber möglicherweise gibt es andere Interessen.
Die Gegner fühlen sich kriminalisiert. In jedem Fall lassen die Vorkommnisse die Stimmung vor der Präsentation der Stresstestergebnisse zu Stuttgart 21 am 14. Juli nochmals hochkochen.
Mitten in der Schuldenkrise hat die Europäische Zentralbank heute den Leitzins erhöht, um 0,25 Punkte auf 1,5%. Auf der Pressekonferenz von EZB-Präsident Trichet ging es aber nicht nur um diese Entscheidung. Thema war auch das Krisenmanagement der Schuldenkrise. Eske Hicken berichtet.
Die EZB darf eigentlich portugiesische Staatsanleihen nicht mehr als Sicherheiten akzeptieren. So sehen es ihre eigenen Regeln vor. Portugiesische Banken könnten sich dann kein frisches Geld mehr bei der EZB leihen. Aber Trichet kündigte an, die EZB wird eine Ausnahme machen, die Regel aussetzen und Portugal so unter die Arme greifen. Wie zuvor schon bei Griechenland und Irland. Trichet sagte,
wir haben beschlossen, die Mindestanforderungen für das Kreditrating portugiesischer Anleihen auszusetzen. Wir haben bei dieser Entscheidung berücksichtigt, dass die portugiesische Regierung bereits ein wirtschaftliches und finanzielles Sparprogramm beschlossen hat.
Das heißt aber auch, die EZB wird sich weiter Ramschanleihen ins Haus holen. Sie ist schon jetzt einer der größten Gläubiger hochverschuldeter Staaten wie Griechenland. Bei einer Pleite müssten diese Last die europäischen Steuerzahler tragen, wie Kritiker befürchten. Weiter kritisch sieht die EZB die Beteiligung privater Gläubiger. Das Problem, die Ratingagentur Moody's will eine solche Beteiligung als teilweisen Zahlungsausfall Griechenlands werten. Trichet sagte, wir sagen Nein zu einem Zahlungsausfall.
Again, it is clear that we say no to selective default.
Deutlicher wurde er trotz vieler Nachfragen nicht. Er sagte, die Beurteilung der Lage sei Sache der Regierung. Schon im Vorfeld der EZB-Sitzung war die Kritik an der Macht der Ratingagenturen immer lauter geworden, die die Schuldenkrise mit ihren Urteilen immer weiter verschärfen. Und auch Trichet übte Kritik an den Ratingagenturen, wenn auch vorsichtig.
Wir müssen weltweit über ihre Rolle nachdenken, was übrigens auch gerade geschieht. Es ist klar, dass eine kleine Gruppe, ein Oligopol für das Weltfinanzsystem nicht optimal, nicht erstrebenswert ist. Aber dieser Prozess läuft. Es wäre aber etwas naiv zu glauben, wir könnten mit dem Finger schnippen und wir hätten eine Lösung. Eine Lösung ist außerdem auch schwierig umzusetzen. Es ist komplex.
Trotz Schuldenkrise hat die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöht. Wie erwartet von 1,25 auf 1,5%. Es ist ein weiterer Schritt aus der Krisenpolitik der historisch niedrigen Leitzinsen. Und es ist die zweite Zinserhöhung in diesem Jahr und seit dem Höhepunkt der Finanzkrise. Mit höheren Zinsen will die EZB die Inflation bekämpfen. Die Zinserhöhung könnte aber auch die Wirtschaft im Euroraum drosseln. Hochverschuldete Staaten wie Griechenland hätten es dann noch schwerer, ihre Wirtschaft anzukurbeln. Kritikern ist die Zinserhöhung dagegen zu früh. Und sie halten die Sparauflagen von EZB, EU und IWF für verschuldete Länder wie Portugal für zu hart. Aber trotz kritischer Nachfragen, Trichet hält das weiter für den richtigen Weg.
Die USA sitzen auf einem riesigen Schuldenberg. Der Regierung in Washington könnte schon demnächst die Zahlungsunfähigkeit drohen. US-Präsident Obama ist daher am späten Nachmittag mit den Chefs von Republikanern und Demokraten zu einem Schuldengipfel zusammengekommen. Einzelheiten aus Washington von Ralf Siener.
Präsident Obama ist zu gravierenden Zugeständnissen an die Republikaner bereit, um einen US-Staatsbankrott abzuwenden. Kurz vor dem Beginn des Schuldengipfels im Weißen Haus signalisierte der US-Präsident, massive Einschnitte bei den US-Sozialleistungen seien nötig, um in den kommenden 10 Jahren Amerikas Schuldenberg zu reduzieren, und zwar um insgesamt $4 Billionen. Bisher hatten Obama und die Demokraten drastische Kürzungen bei den Sozialleistungen für Amerikas Senioren strikt abgelehnt. Auch die Republikaner bewegen sich. Steuererhöhungen sind nicht mehr tabu. Man sei durchaus bereit, über das Stopfen sogenannter Schlupflöcher nachzudenken, betonte Eric Cantor, Mehrheitsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus. Nur wenn Republikaner und Demokraten mehrheitlich in den nächsten 2 Wochen einer Erhöhung der sogenannten Schuldenobergrenze zustimmen, kann die Zahlungsunfähigkeit der USA abgewendet werden. Wenn Amerika keine neuen Kredite mehr aufnehmen darf, dann ist ab 2. August kein Dollar mehr in der Staatskasse und damit eine neue Weltwirtschaftskrise programmiert. Obama und die führenden Demokraten und Republikaner stehen also beim Schuldengipfel im Weißen Haus unter massivem Handlungsdruck.
Großbritannien wird zurzeit durch einen Abhörskandal erschüttert. Auf der Jagd nach Sensationen sollen Reporter Handys abgehört haben, und zwar nicht nur von Prominenten, sondern auch von Bürgern, die Opfer von Verbrechen wurden. Es geht dabei um das Boulevardblatt News of the World. Der Verleger James Murdoch kündigte zwar jetzt an, das Blatt werde in diesem Monat eingestellt. Der Skandal bringt aber zunehmend auch die britische Regierung in Bedrängnis. Aus London, Thorsten Huhn.
Der Skandal um die Boulevardzeitung News of the World erregt die britische Öffentlichkeit und bringt nun auch Premierminister Cameron unter Druck. Denn im Land mehren sich die Stimmen, die eine schnelle Aufklärung der Affäre durch eine Untersuchungskommission fordern. Doch Cameron will erst das Ende der polizeilichen Ermittlungen abwarten. Eine umfangreiche polizeiliche Untersuchung hat begonnen. Es ist eine der größten Untersuchungen, die derzeit in unserem Land laufen. Und es sind keine Polizeibeamte daran beteiligt, die die ursprüngliche Untersuchung durchgeführt haben, bei der die Wahrheit offensichtlich nicht herausgefunden wurde. Es hat bereits ein Ermittlungsverfahren gegen die Boulevardzeitung gegeben, die in Millionenauflage jeden Sonntag erscheint und zum Verlag News International des Medienmoguls Rupert Murdoch gehört. Doch dieses Verfahren hat nicht die ganze Wahrheit ans Licht gebracht. Nun gibt es täglich neue Vorwürfe. So sind möglicherweise auch Angehörige von im Irak oder in Afghanistan gefallenen Soldaten abgehört worden. Der Privatdetektiv, der im Auftrag der Zeitung handelte, verfügte über die persönlichen Daten von einigen Angehörigen. Gestern war bekannt geworden, dass er sich auch in die Mobilbox eines entführten und später ermordeten 13-jährigen Mädchens einhackte und dort sogar Nachrichten löschte. Auch Angehörige der Opfer der Londoner U-Bahn-Anschläge von 2005 sind von der Abhöraktion betroffen. Angesichts dieser Lage fordert auch Oppositionsführer Ed Miliband von der Labour-Partei die schnelle Einsetzung einer Untersuchungskommission. Gleichzeitig verweist er auf die persönliche Verwicklung des Premiers. Wir wissen, dass der Premierminister enge Beziehungen zu einer Reihe von Leuten hat, die in die Geschichte verwickelt sind. Andy Coulson, der für ihn gearbeitet hat, und Rebecca Brooks, die im Zentrum des Geschehens steht. Ich finde, der Premierminister sollte diese Beziehung ignorieren und die Wahrheit sagen. Das erwartet die Öffentlichkeit von einem Premier. Andy Coulson, früherer Chefredakteur der News of the World, war bis zum vergangenen Jahr als Kommunikationschef einer der engsten Mitarbeiter von Cameron. Und Rebecca Brooks ist eine enge Freundin der Familie. Sie war in der Zeit, auf der sich die Vorwürfe beziehen, Chefredakteurin des Boulevardblattes. Heute ist sie Verlagsleiterin im Murdoch-Konzern. Für Murdoch ist die Geschichte auch höchst unangenehm, denn er bemüht sich gerade, den Fernsehsender B-Sky B vollständig zu übernehmen. Die konservative Regierung wollte dieser Übernahme trotz starker Proteste anderer Medien und der Opposition zustimmen. Das könnte nun schwerer werden, weil dieser Schritt nach den jüngsten Vorgängen in der Öffentlichkeit nicht gut ankommen würde.
Es ist 18.54 Uhr. Sie hören das Echo des Tages. Die Sendung können Sie sich als Podcast herunterladen auf den Internetseiten von ndr.de/info oder wdr5.de. Unglück im niederländischen Enschede. Bei Renovierungsarbeiten im Fußballstadion stürzte ein Teil des Tribünendaches ein. Es begrub mehrere Menschen. Die bisherige Bilanz: 1 Toter und über 10 Verletzte. Über den Stand der Rettungsarbeiten Informationen aus Enschede von Petra Brönstrup.
Das Unglück ereignete sich heute Mittag kurz nach 12 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Jan van Hals, der Manager des Fußballclubs FC Twente, im Stadion. Er berichtet, dass er plötzlich ungewöhnliche Geräusche hörte, eine Art Grummeln. Er war irritiert.
Ich war in die Arbeit und ich habe nach draußen geguckt, weil es ein großer Grummel hat gegeben. Und plötzlich haben wir gesehen, dass das Dach hinuntergestürzt war und die waren erschrocken. Das ist unglaublich, ja.
In einer Kurve des Stadions waren die Stahlstützen, die das Tribünendach gehalten hatten, heruntergestürzt und liegen jetzt wie Mikado-Stäbe kreuz und quer durcheinander.
Ich bin heruntergegangen, versucht Hilfe zu bieten, aber alle Professionals waren schon da, Ambulanz, Feuerwehr und so weiter. Und danach haben wir versucht, all unser Personal und alle Leute darum her, haben wir versucht, nach einer guten Seite zu bringen, um alle Professionals die Räume zu bieten, um Hilfe zu bieten.
Anfangs war die Lage völlig unübersichtlich. Niemand wusste, ob und wie viele Menschen unter den Trümmern lagen. Zur Stunde sind die Rettungskräfte noch immer im Einsatz. Nach bisherigem Stand ist bei dem Unglück ein Mensch getötet worden. 13 Menschen wurden verletzt, 3 davon sehr schwer. Vermutlich sind die Opfer Bauarbeiter, die in dem 13 Jahre alten Fußballstadion des niederländischen Vizemeisters FC Twente zum Zeitpunkt des Unglücks gearbeitet hatten. Das Stadion wird derzeit erweitert. Bislang hatten dort 24.000 Menschen Platz, künftig sollen es 30.000 sein. Dazu Karin Kuhlmann von der Stadt Enschede.
Man war an das Bauen, an dieses Moment, ja. Und die Bauperiode war bis Ende Juli und alles ging, wie es sollte. So, ja.
Das Gelände um das Stadion ist zur Stunde noch weiträumig abgeriegelt. Die Zufahrtsstraßen sind gesperrt. Nur Angehörige haben Zugang zur Unglücksstelle. Über die Ursachen wird derzeit viel spekuliert. Es hieß, bei den Bauarbeiten im Stadion könnte ein Kran umgestürzt sein. Das hat der Fußballclub FC Twente bislang aber nicht bestätigt.
Dopingvorwürfe, daran hat man sich im Radsport inzwischen gewöhnt. Doch jetzt hat auch die Frauenfußball-WM ihren Skandal. Mit Nordkorea musste gleich ein ganzes WM-Team zur Dopingkontrolle antreten. Tim Brockmeier mit Einzelheiten.
Es ist der größte Dopingskandal bei einer Frauenfußball-WM, vielleicht sogar bei einer Fußball-WM überhaupt. FIFA-Chefmediziner Jiří Dvořák.
Es ist sicher ein trauriger Tag, was uns Mediziner betrifft. Wir müssen das noch verarbeiten. Schatten wird das keine große werfen, aber es ist ein trauriger Tag für alle Beteiligten.
Noch nie wurde während einer Fußball-WM eine komplette Fußballmannschaft zu einem Dopingtest gebeten.
Wenn mehr als ein Spieler mit Adverse Analytical Finding getestet wird und wir hatten 2 von dieser Mannschaft, dann sind wir vis-à-vis unseren Regularien verpflichtet, das ganze Team zu testen. Und das haben wir durchgeführt.
Die beiden Nordkoreanerinnen Song Jung-sun und Yong-pok Sim wurden positiv, offenbar auf ein anaboles Steroid getestet. Die entsprechenden Proben wurden im Anschluss an die beiden ersten Gruppenspiele Nordkoreas genommen, also bereits vor 4 bzw. 10 Tagen. Beim Spiel der Nordkoreanerinnen gestern gegen Kolumbien wurden dann während der zweiten Halbzeit mehrere Volunteers zusammengezogen, um direkt nach dem Abpfiff das gesamte nordkoreanische Team in den Dopingraum zu führen. Nach kurzen Diskussionen wurden von allen Spielerinnen Dopingproben genommen, die nun analysiert werden. Das gesamte Team wurde vom Fußballweltverband FIFA vorläufig suspendiert. Weitere Strafen sollen folgen, so Dvořák.
Jetzt werden wir die B-Probe untersuchen lassen und dann wird die Sache von medizinischer Seite auf die Disziplinarseite weitergegeben.
Wann die Disziplinarkommission der FIFA tagt und entscheidet, ist noch nicht klar. Ebenso unklar ist, was die Testergebnisse für die Spielergebnisse der Nordkoreanerinnen bei dieser WM bedeuten. Fakt ist aber, dass selbst eine Annullierung sportlich keine großen Auswirkungen für die Gruppe C hätte. Schweden und die USA stünden in jedem Fall als Viertelfinalisten fest. Die FIFA, die sich lang und gerne damit schmückte, dass Doping im Fußball so gut wie keine Rolle spielt, will den Anti-Doping-Kampf nun intensivieren.
Jetzt ist etwas passiert, wo wir noch nie hatten. Wir waren darauf vorbereitet und haben wir auch entsprechend reagiert. Im Prinzip wird uns die Lehre davon sein, wir müssen noch mehr in die Aufklärung und in die Vorbeugemaßnahmen investieren.
Ob dies einem möglicherweise durch ein diktatorisches Regime staatlich verordnetem Sportler-Doping den Riegel vorschiebt, ist fraglich. Das Team Nordkorea verließ heute Morgen um 4 Uhr das Mannschaftshotel. Um 6:30 ging der Flieger in Richtung Heimat. Die Frauen-WM in Deutschland jedenfalls hat mit diesem Fall den ersten großen Makel.
Ein Bericht von Tim Brockmeier. Und das war's für heute im Echo des Tages. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Andreas Flocken.